Einen wunderschönen guten, was auch immer, denn Podcasts sind keine statische Sendung, die im Radio oder Fernsehen, wie Andreas und ich das vor grauer Vorzeit als Kinder gelernt haben, zu festen Zeiten ausgestrahlt werden. Nein, ihr bestimmt, wann ein Podcast beginnt, pausiert wird und endet. Ich begrüße Andreas Wolf an meiner Seite.
Wir sind doch hier nicht bei Twitch. Guten Tag.
Das ist, da bin ich auch zu alt für. Das raff ich nicht.
Ich verstehe das nicht. Wir sind in einer Zeit, wo ich endlich selber bestimmen kann, wann ich Content konsumiere. Und dann stellen sich die Leute den Wecker wieder danach, wann der Twitch-Streamer online geht, um da selber zuzugucken.
Ist so. Also ich werde bald 42 und glaube, dass in meinem Alter wenig Leute so viel Verständnis zum Beispiel für Let's Plays haben wie ich. Ich glaube, Leute in unserem Alter, ich rechne dich jetzt mal mit ein, tendenziell schon eher sagen, was spielen die nicht selber, was gucken die jetzt anderen beim Spielen zu? Aber da verstehe ich auch meine Kinder, dass sie das dann interessant finden oder Neffen. Aber echt jetzt jemandem den ganzen Tag beim Quatschen und Zocken zuzugucken und irgendwie noch so Chatfetzen mit dem hin und her zu schmeißen, finde ich nicht so spannend. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil irgendwann versteht man gewisse Sachen nicht mehr, weil man denen entwachsen ist und da nicht mitsozialisiert wurde. Ich glaube, wir beide haben immer noch genug junge Kollegen und jüngere Kontakte gehabt, um da nicht ganz zu boomermäßig rüberzukommen. Aber irgendwann fängt das halt an.
Ja, das ist vollkommen okay für mich. Es wird auch hunderte Nachrichten geben mit, aber soziale Interaktionen und das läuft doch nur auf dem Second Screen, währenddessen zocke ich, ist ja okay, könnt ihr alle machen.
Ja.
Für mich war die größte Errungenschaft, nicht mehr vom Fernsehprogramm abhängig zu sein. Es tut mir leid.
Ja, Mann. Wir haben es, glaube ich, schon mal besprochen, die Kids kennen es auch gar nicht. Wenn Opa irgendwie Sportschau guckt, verstehen die nicht, dass der gerade keine Pause machen kann.
Also erklärt könnt ihr wahrscheinlich mal, auch mit 20:15 Uhr bedeutet.
Ja, genau. Das.
Jetzt fühle ich mich alt.
Ja, in unserer Jugend wurde auch schon darüber gesprochen, dass die Erde potenziell am Arsch ist, wenn wir weiter Raubbau darin begehen. Ich erinnere mich an eine Saturday Morning Cartoon-Serie namens Captain Planet and the Planeteers, in denen eine Gruppe von jungen Menschen mit magischen Ringen einen Superhelden, einen planetaren Verteidiger kreieren konnte, der dann gegen Superschurken gekämpft hat, die einem damals überdreht und überzeichnet vorkamen und die heute zeitweise Amerika oder Brasilien hätten regieren können von ihrem Gebärden her. Und es gibt ein wichtiges Comic. Es behauptet von sich, das wichtigste Comic der Welt zu sein, von Rewriting Earth ins Leben gerufen. Uns darauf aufmerksam gemacht hat unser Freund Timo Würz, der neben vielen anderen prominenten Künstlern darin vertreten ist. Und es ist eine Comic-Anthologie, die jetzt auf Deutsch übersetzt wurde, bei Panini erschienen ist. In einem hübschen Hardcover, ist fast so ein Coffee-Table-Buch, fast quadratisch, matter Einband, mattes, dickes Papier. Das erstmal so zu den Randdaten für die Comic-Verrückten, Comic-Sammler unter uns. Andreas, willst du mal ansetzen, was das Ganze inhaltlich so macht?
Inhaltlich ist das Ganze in verschiedenste Kapitel aufgeteilt und beschäftigt sich eigentlich im weitesten Sinne mit der Erde, mit dem, was die Menschen mit der Erde machen, mit den Tieren darauf. Man sieht es auch an den Supportern von Greenpeace, World Land Trust und so weiter und so fort. Rewild ist, glaube ich, auch mit dabei und streift all diese Umweltthemen in Kurzgeschichten, die teilweise mehrere Seiten sein können, so 4-5 Seiten, aber teilweise halt auch einfach eine Seite, ein Panel, ein Strip sein können, denn das sammelt wirklich verschiedenste Ansätze, verschiedenste Stories von verschiedensten Künstlern und auch Prominenten, würde ich sagen. Timo Würz hat da was zusammen mit Yoko Ono gemacht, eine Art Brief, den Yoko Ono geschrieben hat, einen poetischen Brief, wo Timo die Bilder zugeliefert hat. Auf der anderen Seite ist ein Donny Cates war, glaube ich, dabei, Taika Waititi, Ricky Gervais hat einen kurzen Comic gemacht.
Alan Moore.
War and Peace kennt man vielleicht. Ja, genau. Alan Moore war, glaube ich, auch mit drin. Ja.
Es gibt Stücke von Ian McKellen, Patrick Stewart, also die Magneto und Xavier gespielt haben. Wir sind ja immer noch im Comic-Podcast. Lemire hast du, glaube ich, noch nicht genannt.
Also man Timo überschlägt sich schon, was die Namen angeht, ne?
Genau, also es ist sehr, sehr viel Name-Dropping. Man muss das aber eigentlich verstehen, also das ist kein durchgängiges Werk. Ich habe gerade schon von einer Anthologie gesprochen, sondern es sind ja mehrere Segmente. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr pfiffig aufgeteilt. Es geht nämlich um Veränderung, das ist das erste Kapitel, erste Viertel, schützen, retten, motivieren. Und es geht sehr viel darum, wie Problematiken ineinander greifen. Kapitalismus, Ernährung. Also, und es geht auch ein bisschen darum, solche Telegram-Boomer-Legenden zu widerlegen. Also, was muss ich jetzt hier auf den Verbrenner verzichten? Also völlig abgesehen davon, dass es eine ganz andere Diskussion ist, wie Leute, die pendeln müssen beruflich, sich jetzt ein E-Auto finanzieren sollen und können. Das kann auch nicht jeder. Das ist eine Sache, die woanders geklärt werden müsste. Aber halt diese mehr, dass wir gar nicht erst anfangen müssen, Schadstoffe zu reduzieren, weil in China die Leute ja da 20-fache produzieren, muss man halt auch überlegen, wie viel Deko- und Kunststoffkacke man sich so auf Amazon kauft oder bei Action mitnimmt, die in China produziert und dann von uns benutzt wurde. Also ganz so einfach funktioniert die Rechnung nicht.
Absolut. Mal auch ins Verhältnis zu setzen, wie viel wir nutzen, wie viele Menschen wir sind. Auch da entlarvt sich das relativ schnell.
Genau.
Und ich glaube, entlarven war auch ein bisschen der Ansatz. Also auf der einen Seite könnte man bei einem Buch natürlich kritisieren, kauft sich das überhaupt jemand, der sich nicht damit auseinandersetzen möchte, der da in Telegram unterwegs ist? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Auch vor allen Dingen nicht zu dem Preis. Ich glaube, 40 Euro kostet
das. 39 Euro sind es, ja. Wobei ja, ein genau. Teil des Erlöses auch direkt an Rewriting Earth geht.
Ja, vollkommen fein. Ich finde auch für die Seitenanzahl, das sind 300, 400 Seiten, ist der Preis super.
Ja. Ja, so. Es ist sehr hübsch, es ist sehr wertig, es ist ansprechend inszeniert. Wir haben gerade für Leute, die so aus der Comic-Szene kommen, sich dafür interessieren, also wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Azzarello hat noch eine Geschichte beigesteuert. Es gibt so wahnsinnig viele und ganz unterschiedliche tatsächlich auch. Alles sind so kurze Episoden, Strips, teilweise nur Cartoons und die haben auch unterschiedlich stark in mir Knöpfe gedrückt. Ich glaube, das wird jedem Menschen so gehen, wird bei dir auch so gewesen sein.
Ja, ja. Und vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie du es gelesen hast, aber ich habe es ja auch nicht am Stück gelesen oder hintereinander.
Immer mal wieder ein bisschen.
Genau, und dann habe ich auch mal so random aufgeschlagen und habe dann so geguckt, was ist da gerade, wer hat das gemacht. Manchmal habe ich natürlich dann auch die Leute rausgesucht, die mich besonders interessiert haben.
Ja.
Und habe das gezielt gelesen. Also, was mir dabei aufgefallen ist, was war eigentlich bei dir im Leben das erste Mal, wo du mit dem ganzen Thema Umwelt, Menschen, wie die das beeinflussen, was war bei dir so im Leben das erste, wo du das mitbekommen hast?
Ich glaube, das ist viel im Kinderfernsehen passiert. Also wir erleben gerade eine Renaissance davon. Wir haben einfach in den späten 90ern und beginnenden 2000ern hat die Öffentlichkeit das komplett verdrängt. Aber ich glaube, dass es in den frühen 90ern da viel Kinderinfotainment zu gab. Also ich meine nicht nur Captain Planet. Ich hatte irgendwie so eine Hörspielserie mit so einem Schmetterling. Mäxchen hieß der Kinder-Umwelt-Club mit, das habe ich sehr, sehr oft gehört, wo man irgendwie noch Songs im Ohr hat. Es gab sehr viele Kindergeschichten und Kinderserien, die einen ökologischen Kern hatten, die Umweltverschmutzung thematisiert haben. Superschurken haben nicht nur bei Captain Planet immer wieder auch Atomkraftwerke angegriffen. Haben,
ja. Giftmüll
entsorgt, ja. Genau, Swamp Thing, also ja. Das ist, in frühester Kindheit wurde ich damit schon konfrontiert. Also heute ist es insofern etwas anderes, als dass man, wenn man das möchte, sich sehr leicht durch das Internet sehr gut bilden kann, entsprechende Medienkompetenz vorausgesetzt. Es versteht ja nicht jeder, was Information und was Behauptung ist. Insofern könnte man da sehr, sehr tief in diesen Kaninchenbau hineinfallen. Das ist etwas, was ich aus Liebe zu meiner seelischen Gesundheit nicht tue. Und was das Buch, glaube ich, auch gar nicht möchte. Ich habe da mal einen sehr schlauen Satz von Luisa Neubauer gehört in einem Podcast von Kurt Krömer, den ich, glaube ich, auch bei uns schon mal zitiert habe, wo es darum ging, es geht nicht drum, irgendeiner einzelnen Person den Fleischkonsum oder die Urlaubsreise zu verbieten. Wir leben in einer Gesellschaft, die so gewachsen ist, dass wir wahnsinnig viele Dinge tun, die zum Klimawandel beitragen. Es geht darum, sich bestimmte Themen bewusst zu machen und zu schauen, wo kann ich vielleicht meinen Beitrag leisten, was kann ich vielleicht machen, außer dem obligatorischen Mülltrennen. Wer da nicht komplett gegen die Wand gelaufen ist, hat ja mittlerweile verstanden, dass das wirklich eine sehr niedrigschwellige Hilfe ist, die man da anbieten kann. Darum geht's, glaube ich, dass man auf so eine, also unterhalten kann das nicht so richtig, weil es halt 5:12 ist. Aber es ist ein sehr angenehmer Zugang, ein sehr unwissenschaftlicher, ein sehr untrockener Zugang zu einem Thema, das einen auch was immer noch genug Informationen und Schaubilder und Diagramme enthält, damit es einem auch so ein bisschen Munition für Diskussionen geben kann. Damit man sich so ein bisschen bildet und festigt in dem Thema. Und ich glaube, es ist auch spannend, das immer mal wieder aufzuschlagen und irgendwie ein, zwei Seiten daraus zu lesen. Es sind viele wirklich sehr starke Bilder drin. Timo ist in der deutschen Ausgabe auch noch etwas präsenter als in der originalen. Da ist eine große Bonusgeschichte mit drin. Das Vorwort hat Jane Goodall geschrieben, die Dame, deren Leben mit Sigourney Weaver in Gorillas im Nebel verfilmt wurde. Und das ist auch illustriert mit einem Porträt von Timo. Das war für mich natürlich ein großes Thema, für dich sicher auch. Ja. Und man kann jetzt drüber streiten, inwiefern ist es denn sinnvoll, inwiefern wird man damit jemanden erreichen, der anderer Meinung ist? Natürlich gar nicht. Jemand, der den Klimawandel für Unsinn hält und das alles für dummes Gerede von den doofen Grünen hält, der wird dieses Buch weder kaufen noch lesen, wenn du es ihm schenkst, weil du ihn umstimmen willst. Es geht darum, sich selbst zu informieren. Und es hat mich nicht deprimiert in den Dosen, die ich mir dazu gemutet habe, da reinzuschauen. Und dafür ist es eine sehr schöne Sache, die ja außerdem ganz, ganz viele Aha-Momente für Comic- und Popkultur interessierte Nerds bietet.
Ja, da kann ich mich komplett anschließen. Ich glaube, wenn man dem Comic etwas vorwerfen möchte, und dann muss man sich halt wirklich bewusst machen, ist dieser Punkt, das ist kein wissenschaftlicher Ansatz. Genau. Da ist sehr viel Subjektives dabei, da sind Geschichten, die sollen aufmerksam machen, die sollen den Blick des Lesers auf etwas Bestimmtes lenken, aber die haben bestimmt nicht den Anspruch, wissenschaftlich immer 100% korrekt zu sein. Ich habe das nicht überprüft und ich denke, die Autoren auch nicht, aber das muss es hier auch gar nicht, denn es öffnet einfach so ein bisschen die Welt dahingehend, dass man sich damit auseinandersetzt. Und wenn der Comic das erreichen wollte, und das unterstelle ich ihm, dann hat er das geschafft.
Genau, der wichtigste Comic der Welt, von diversen Künstlern vereinigt unter Rewriting Earth, erschien bei Panini für 39 Euro.
Yes, so ist es.
Eigentlich sollte man Leute, die die Umwelt verschmutzen, bestrafen, Andreas. Viel zu selten werden Leute bestraft, die die Umwelt verschmutzen.
Wer könnte das nur übernehmen?
Captain Planet ist dafür einfach zu lasch.
Der ist auch nur fiktional.
Das stimmt. Wir bräuchten einen realeren Helden, einen, der anpackt, einen, der keine Skrupel kennt, einen, der den Ernst der Lage versteht. Ich fürchte aber, dass Frank Castle, aka der Punisher, Umweltschutz nicht wahnsinnig hoch priorisiert. Der hat
noch nicht, andere. Bis seine Knarren unter Wasser stehen. Ich sag's dir.
So, Wobei das auch ein interessanter Ansatz ist. Und es ist ja tatsächlich auch eine der Figuren, mit der Marvel, boah, wie sagen wir das nett, sehr hohe Experimentierfreude bewiesen hat. Wenn man hier an Frankencastle zurückdenkt oder irgendwelche dämonischen Ausflüge. Ich bin ein wenig in diese Welt eingetaucht. Ich muss tatsächlich die zweite Netflix-Staffel noch nachholen. Ich bin nämlich auch trotz meiner Müdigkeit, was Superhelden, Film und Fernsehen angeht, jetzt doch ein bisschen gespannt auf Daredevil. Und da wird ja auch Frank Castle, John Bernthal wieder eine Rolle spielen. Und ich habe meiner Auffrischung begonnen mit der Anthologie Bestrafer und Vollstrecker, über die ich jetzt erstmal das Gleiche sagen kann wie immer über diese Anthologien. Wer die vorherigen Sendungen nicht mehr im Ohr hat, ich rede immer mal wieder ganz gerne darüber. Es sind matte, immer schwarz designte Hardcover, die bei Panini erscheinen, diese Heldenanthologien, die vergleichsweise günstig sind. Mittlerweile hat das stark angezogen. Die waren mal echt so im 25-Euro-Bereich. Jetzt ist es 35, was aber gemessen an vergleichbarem Umfang und Verarbeitung für Panini-Verhältnisse tendenziell günstig ist, um es diplomatisch zu formulieren. Und das beinhaltet wie immer so bestimmte Meilensteine in der Geschichte, wobei man da sagen muss, dass der Punisher sehr häufig gerebootet und neu interpretiert wurde. Also das ist für meine Begriffe, ich bin jetzt mit der Figur nicht sehr tief vertraut, aber ist es weniger so durchgängige Storyline als bei einem Spider-Man oder bei einem Daredevil oder bei einem Thor.
Ja, ja. Ne? Da wird gerne mal über Zeiten ausgesessen, um ihn dann irgendwie wieder aus der Versenkung zu holen.
Genau. Und da ist der obligatorische Erstauftritt 1974 in Amazing Spider-Man. Ist natürlich auch gezeichnet oder nachempfunden diesen 70er-Jahre-Rachehelden, die ja jetzt auch eine Renaissance haben. John Wick ist eigentlich eine Renaissance von Charakteren wie Charles Bronsons Figur in Death Wish, Ein Mann sieht Rot, oder Equalizer, der ja auch schon geremaked wurde mit Denzel Washington. Ja. Dieses Selbstjustiz und jetzt alle platt machen, denn die Cops sind zu weich, die Politik ist zu weich und die ganzen Junkies und Punks muss irgendeiner von der Straße fegen, damit sie uns nicht die Butter vom Brot klauen. Eigentlich kein sehr progressiver Ansatz.
Nee, wenn man das so zusammenfasst, nein.
Ist es aber. Also das ist eigentlich, deshalb, also es ist auch mit der Erstausgabe von Warzone geschrieben von Chuck Dixon, gezeichnet von Romita Jr., das ich kürzlich auch in einem Komplettband im Rahmen von der, wie heißen sie, Marvel?
Must Have,
danke. Da ist der Band auch erschienen. Und Chuck Dixon ist, also das ist so einer der Bände, wo man gemerkt hat, das ist eine Figur, die auch Schreibern gefiel, die politisch eher konservativ zu verorten waren. Und ich habe nur an der Oberfläche gekratzt, aber der Herr hat sich auch eher nicht nach links bewegt im Laufe der folgenden Jahrzehnte. War trotzdem eine cool erzählte Geschichte, aber das ist, also du würdest auch Charles Bronsons Death Wish nicht unbedingt im autonomen Szene-Kino dir anschauen, gemeinsam.
Ja,
das ist. Ich habe aber an vielen dieser Sachen von Punisher Freude. Ich finde die Auswahl gewohnt gut. Ich finde, die hätte noch ein bisschen breiter, noch ein bisschen wilder sein können. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Ennis gesehen. Es ist tatsächlich nur ein Heft vom halt von diesem fortlaufenden Ennis Punisher von 2000. Dieses Frank ist zurück ist drin. Es ist der wirklich sehr, sehr gute One-Shot Punisher Kills the Marvel Universe drin. Ich weiß nicht, ob du den jemals gelesen hast.
Selbstverständlich.
Der ist auch zum Schreien und das ist auch cool, dass du halt sowas Abgeschlossenes, abgesehen von diesem Erstauftritt, drin hast. Es ist der erste Punisher von 2011 drin, von 2017 und von 2022. Wobei ich glaube, dass die modernen, wir werden gleich über den 2011er von Greg Rucker nochmal sprechen. Den haben wir uns separat nochmal angeschaut. Aber ich, für mich persönlich fehlen so die Riesenpeaks seit 2000, seit dem sehr Preacher-esken Ennis Punisher. Seitdem bin ich nie wieder so glücklich geworden damit.
Das verstehe ich, ja. Den hat Panini ja jetzt auch in so dicken Deluxe-Bänden rausgebracht.
Ja, wie viele sind das eigentlich?
Ich glaube, vier. Wie teuer? Ja. Ich weiß es gerade nicht aus dem Bauch raus, würde ich sagen, alle zwischen 69 und 99. Also sind halt alle so.
Und ist das dann alles? Ist das inklusive der Mac-Sachen von Ennis?
Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen.
Okay. Aber ich interessiere mich zart dafür.
Ja, verstehe ich. Steht bei mir auch noch auf der Liste.
Also nichtsdestotrotz, wir haben die Erstausgabe von War Journal mit drin, von Blutspur. Und es ist wie üblich ein sehr cooles Nachschlagewerk mit sehr vielen, sehr guten redaktionellen Texten, die dir auch Zusammenhänge nochmal zeigen. Ne, Herr Endres ist gewohnt häufig vertreten und der versteht sein Handwerk auch. Und wenn man halt gerade, und ich glaube, das ist auch die Hauptzielgruppe für diese Bände, und unter der Flagge habe ich ja damals Dein Antiheld angefangen, wenn man halt die Figur kennt, weil man mal einen Spielfilm davon gesehen hat oder die Netflix-Serie und sich jetzt sagt, okay, bevor ich mir jetzt aber hier 400 Paperbacks hole und dann ins Blaue schieße, wo kann ich mir denn mal einen Überblick verschaffen? Und das ist eigentlich eine ideale Anlaufstelle, wenn man von so einem Charakter anfangen möchte, Samples zu lesen. Finde ich das ideal, nach wie vor.
Ja, war die schon immer. Ich habe da ja auch ein paar von und fand die auch immer toll. Genau dafür, da mal reinzuschauen.
Ja, Greg Rucker.
Genau, du hast schon gesagt, Greg Rucker. Es kommt die Punisher Collection von Greg Rucker bei Panini heraus, Hardcover-Bände, zwei werden's, der erste ist jetzt da, den ersten haben wir beide gelesen. Mhm. Darin sind von der Punisher-Serie Heft 1 bis 10, Avenging Spider-Man Nummer 6 und Daredevil Nummer 11, die nicht von Greg Rucker sind, aber halt zum letzten Story-Arc gehören. Mhm. Deswegen ich ganz froh bin, dass die eigentlich mit da drin sind, weil ich glaube, hätte man das 10. Heft nur so präsentiert bekommen, hätte man da gar nichts mit anfangen können.
Ja, aber.
Ja, genau. So, dazu kommen wir dann gleich so, das, ja. Was wir vom Ende halten. Grundsätzlich in der Reihe, der Punisher macht Punisher-Dinge. Es macht sich eine neue Organisation der Unterwelt tut sich auf, namens Exchange. Die überfallen unter anderem auch eine Hochzeit von Rachel Cole Alves, ein Ex-Marine, glaube ich. Mhm. Soldatin, irgendwas. Die danach auf Rache sind. Der Punisher heftet sich auch an die Fersen dieser Organisation und irgendwann treffen die beiden dann aufeinander. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich schon die Handlung von dem Ganzen, was man hier bekommt.
Genau, er zeigt ihr maximale Zuneigung und Anerkennung, indem er sie nicht wegschickt.
Ja, und sie nicht mal umbringt. Ja.
Und sie nicht umbringt. Das ist,
genau.
Im Grunde ist das Liebe dann.
Das ist dann von Heft 1 bis 9 und danach kriegen wir dann einen Ausflug zusammen mit Spider-Man und Daredevil präsentiert, wo es um eine ultra brisante geheime Disc geht, auf der tolle Daten sind, die gejagt werden muss. Ja. Mathis, wie hat's dir gefallen?
Es war ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe das angefangen. Mhm. Und ich bin ja nicht so ein Crime-Noir-Rucker-Fan wie Emu oder du. Mhm. Auch an Camtown hat er auch geschrieben, ne?
Ja.
Hatte ich ja auch, das fand ich ganz nett, aber habe ich auch nicht so große Freude empfunden wie ihr. Ich weiß, bei euch ist es dann auch abgeflacht später, wenn der Zeichenstil zu wünschen übrig lässt. Aber nach so anfänglicher Eingewöhnung in das ganze Szenario, in die sehr militärische Schilderung teilweise auch, also es wird viel Militärjargon benutzt, wir sehen teilweise Auszüge aus so Protokollen, die hinterher in Befragungen, Polizeibefragungen, Militärbefragungen aufgenommen wurden, Und das fand ich am Anfang so ein bisschen ermüdend und anstrengend. Das ist nicht so mein Lieblingssetting, nicht so meine Lieblingssprache. Ich finde das auch beim Turtles übersetzen echt immer ein bisschen stressig, wenn die beim Last Ronin in so Militär-Szenen kommen. Das mache ich nie am liebsten. Aber ich habe sehr schnell den Flow davon verstanden und habe mich da auch reingefunden, dass dieser Perspektivwechsel auch, also dass wir da den Villains immer wieder über die Schulter schauen. Es ist genug harter Rache-Krimi und also dieses ganze überspitzte Superhelden-Gedöne ist reduziert genug, aber es sind am Anfang immer noch genug kleine Andeutungen oder überspitzte Ereignisse wie dieser Flug mit dem Vulture, die dir zeigen, okay, das ist hier im Marvel-Universum spielt es, aber auf einem anderen Level. Ganz ähnlich wie die Netflix-Serien. Die haben auch funktioniert. Ja, das ist auch Marvel, das hat eine Verbindung dazu, aber es ist Street-Level. Und dadurch sind Bedrohungen dann auch nicht kosmischen Ausmaßes. Dafür ist aber die menschliche Komponente da drin, die Angst, die ist realer. Denn wenn du etwas liebst, wenn du so eine Geschichte erlebst, kannst du dich natürlich eher da einfühlen, wie sich jemand jetzt fühlen muss, der da gerade gejagt wird, wenn so ein Zwangsbordell geräumt wird, fand ich auch eine sehr, sehr starke Szene tatsächlich. Dann ist das realer, greifbarer und gefühlsechter als keine Ahnung, wenn die Avengers gegen Thanos kämpfen und das Universum gerettet haben.
Mal wieder, ja.
Ja? Und deshalb fand ich trotz der häufig wechselnden Zeichner in diesem Band, wir haben ja relativ viele verschiedene Stile und relativ viele Sprünge, das ist aber, also die Kompilation ist gut und wichtig. Wie du auch sagtest, dass die Spider-Man-Hefte drin sind. Aber ich finde, dass wir schon visuelle Schwankungen drin haben. Wer war der erste Zeichner, der die ersten Ausgaben macht?
Marco Cecchetto, der beste. Also, da wollte ich gleich auch noch drauf eingehen. Der hat ja hinterher mit Chip Zdarsky Daredevil gemacht. Ja. Und aktuell macht er Ultimate Spider-Man. Und es ist geil zu sehen, wie gut er da schon war, weil er das visuelle Erzählen so gut beherrscht, dass Rucker dem oft nichts in den Mund legen muss, den Figuren, sondern du verstehst alles so. Und da zu sehen, was danach dann bei Daredevil daraus wurde und jetzt bei Ultimate Spider-Man ist halt noch mal geiler, weil der da richtig Schippen drauflegt und richtig viel Entwicklung hinter sich hat. Aber das macht hier schon unglaublich viel Spaß. Ja, diese Schießerei auf der Hochzeit am Anfang, boah, das war schon echt gut. Mhm. Und da fliegt man wirklich so über die Seiten.
Ja, genau. Ja. Also ich war dann irgendwann, wenn die Geschichte Fahrt aufnimmt, ich fand toll, wie gleichzeitig diese Journalistin sich an die Fersen heftet und tatsächlich, statt einfach nur Leute gegeneinander kämpfen zu lassen, moralische Grundsatzfragen, gerade zwischen dem Detective und der Journalistin. Ja. Das sind wirklich sehr, sehr spannende, sehr, sehr gute Dialoge, die halt auch tiefer gehen als das übliche John Wick-Geballer. Das ich auch genieße, aber das hat dem Ganzen Substanz gegeben.
Ja.
Und ganz ehrlich, auch wenn es wichtig ist, um den Zusammenhang zu verstehen, ich finde die Spider-Man Daredevil-Nummer am Ende, die macht es echt kaputt.
Ja, komplett. Also
ich weiß nicht, ob ich jetzt den zweiten noch Bock habe zu lesen. Ich glaube, ich lasse dich vorfühlen, weil also es ist am Anfang überhaupt nicht meine Cup of Tea. Ich finde dann aber rein, ich sehe die Qualitäten, ich sehe die visuellen Qualitäten, ich sehe, wie die Geschichte sich macht, wie vielschichtig die ist, wie pfiffig die ist. Und dann holen sie Spider-Man dazu, der die ganze Zeit irgendwelche Sprüche kloppt, während der Punisher mit dieser Soldatin, die gerade brutal die Hälfte ihrer Familie verloren hat, und der kloppt die ganze Zeit irgendwelche Sprüche und Daredevil versucht irgendwie an sie zu appellieren und in ihr moralisches Zentrum vorzu. Dazwischen schmeißen sie immer irgendwelche Hydra und AIM Kanonenfutter Typen durch die Gegend. Also das ist so deplatziert und anstrengend, das hat mir echt keinen Spaß gemacht.
Mhm. My Two Cents. Mir hat es sehr gut gefallen, dann, da ich Greg Ruckers Schreibe mag. Also ich bin da super reingekommen. Ich habe das auch noch vor anderthalb, zwei Jahren das letzte Mal gelesen. Mhm. Wusste also noch so grob auch, worauf ich mich einlasse. Bei mir sind es die Punkte, die mich stören, ähnlich wie bei dir. Das mit dem Vulture war total unnötig. So, das hätte man irgendwie anders lösen können, aber er musste es gar nicht sein. Und das sind die Punkte, wo es immer wieder bröckelt, finde ich. Wo so, man so ein bisschen da rausgezogen wird. Weil natürlich ist es unrealistisch, was der Punisher tut. Aber es ist noch realistisch genug, sich da reinzudenken, dass doch ein Mensch sowas machen könnte.
Ja, und weil ich mit dem Vulture noch okay fand. Das fand ich noch eine Dosierung, die mich nicht so rausgeholt hat.
Der war Gott sei Dank schnell wieder weg. So. Ja. Aber trotzdem hätte man diese Situation irgendwie auch anders lösen können.
Das stimmt. Das
hätte gar nicht der Vulture sein müssen.
Ja.
Und da merkst du dann halt wieder, dass es im Marvel-Kosmos spielt. Marco Cicetto, habe ich eben schon gesagt, fantastischer, also nicht nur zeichnerisch toll, sondern auch erzählerisch in seinen Bildern ganz toll, hat mich begeistert. Und beim Ende bin ich komplett bei dir. Die machen alles falsch, was ein Crossover falsch machen kann.
Ach, schlimm, wirklich.
Das passte überhaupt nicht. Also optisch hat man gemerkt, wie die anderen auch abfallen gegen den Punisher-Zeichner. Diese Storyline war total Banane und egal für alles. Und die wurde auch so aus dem Hut gezaubert, gefühlt zum Ende, damit man doch bloß noch ein Crossover machen kann. Totaler Quatsch. Also hat mich auch komplett rausgezogen.
Also es ist halt auch, das sind so verschiedene Produkte eigentlich. Und du bewirbst jetzt hier in einem Produkt. Das ist ein bisschen, als wenn du an der Wurstige, Frau Meier, 200 Gramm Mortadella, ja. Ich möchte Ihnen noch einen hervorragenden Zwingerclub empfehlen. Da war ich letzten Samstag mit meinem Mann.
Ja. Es passt halt einfach nicht zusammen.
Es ist awkward, weißt du?
Genau. Und ich hatte schon, also ich hatte noch im Kopf, dass ich das damals schon nicht mochte. Und als ich dann hinten drauf gelesen habe, dass es mit drin ist, dachte ich schon, verdammt.
Aber es ist auch für Leute, die es jetzt sammeln wollen, die Bock darauf haben und die diese Geschichte komplett haben wollen, ist, also mich wird dann umgekehrt auch nerven, wenn ich das in 10 Jahren nochmal lesen möchte und dann habe ich da eine Lücke und muss irgendwie nochmal Marvel...
Absolut, sonst beschweren wir uns da ja auch drüber.
Die App nochmal bemühen, aber da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Ich glaube, dafür hört ihr den Bums hier ja auch. Das ist schon ziemlich gut, selbst für jemanden, der dann nicht so viel Aktien drin hat wie Emo oder du. Aber gegen Ende muss man sich dann im Klaren drüber sein, die letzten 2 Hefte sind Hausaufgaben und machen keinen Spaß.
Genau. Und auch, also das Punisher-Heft alleine wird einem auch nichts bringen. Nee. Das muss man auch dazu sagen. Wenn man das alleine liest, dann kriegst du all die Downsides trotzdem von der ganzen Entscheidung, weil da sind halt Spider-Man und Daredevil auf einmal da. Und du musst dich da trotzdem durchquälen, dann kannst du es auch durch 3 Hefte machen und verstehst wenigstens, was da los ist. Aber es reißt schon komplett raus und es bricht auch mit dem ganzen Erzählfluss, den du vorher hattest.
Ja.
Weil es da so reingeprügelt wirkt. Weil es das wahrscheinlich auch ist.
Ja, ganz genau. Und das merkt man halt auch voll. Trotzdem fand ich sehr, sehr gut. Habe ich jetzt den Herrn Cecetto auf dem Schirm. Ihr habt ja schon öfter drüber gesprochen, aber halt in Themen, in denen ich nicht mit drin war. Und jetzt bin ich vielleicht doch mal interessiert mir den Zdarsky, Daredevil. Vielleicht brauche ich doch noch mal diese Marvel Ultimate oder wie hieß diese App?
Ja, genau.
Genau, dass ich da irgendwie das noch mal ein bisschen mit niedrigschwelligem Aufwand mich da noch mal reinlese, weil das hat schon echt Bock gemacht.
Ja, und der ist da wirklich noch mal stärker, das kann ich nur empfehlen.
Ja.
Anfang nächsten Jahres soll das ja auch als Deluxe kommen bei Panini. Ich bin schon sehr gespannt.
Oh.
Ja, und das soll es auch gewesen sein mit unserem Kaffee für heute.
Ja.
Euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lest weiter Comics. Wenn ihr mögt, bewertet uns auf sämtlichen Plattformen, die ihr kennt. Und im Zweifel erzähl auch Mama, wie toll wir sind. Ja. Alles hilft uns weiter.
Oder erschafft eine neue Plattform, auf der ihr dann Pau als Podcast hostet.
Auch das würde derzeit helfen.
Exklusiv.
Mathis, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Andreas, ich danke dir für die deine. Es war mir ein seelisches Blumenpflücken.
Mir auch, mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ahoi.